Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht mit dem Titel
Verlust und Gewinn. Mein Vater starb letztes Jahr bei einem Autounfall. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Auch finanziell hatte ich mich weitgehend auf ihn verlassen. Nun erbte ich eine Hälfte unseres Hauses und die andere Hälfte fiel meiner Mutter zu. Ich war enttäuscht, denn meine Mutter weigerte sich, mich finanziell zu unterstützen und lehnte einen Umzug ab. Deswegen war ich wütend, denn ich meinte, dass mein Vater das Richtige getan hatte, indem er mir aushalf. Doch jetzt war ich auf mich allein gestellt und hatte niemanden mehr, an den ich mich wenden konnte. Ich unterhielt mich mit meinen Freunden darüber. Auch sie beschuldigten meine Mutter, grausam und gemein zu sein, weil sie mir keine finanzielle Unterstützung zukommen ließ. Eigentlich geschah das, weil ich auf meinen persönlichen Vorteil beharrte, ihn nicht loslassen konnte und nicht wie eine Kultivierende dachte. So hörte ich auf, mich über ihre unfaire Haltung zu beschweren. Eines Tages hörte ich mir die vierte Lektion des Audiovortrags des Meisters an. Der Meister spricht dort darüber, dass man seinen Eltern, die einen großgezogen haben, etwas zurückgeben sollte. Ich dachte über mein Verhalten nach. Ich war 45 Jahre alt und arbeitete seit mehr als 20 Jahren in einem festen Arbeitsverhältnis. Warum sollte ich von meiner Mutter Hilfe erwarten, wenn ich seit mehr als 20 Jahren finanziell unabhängig war? Wenn ich, wie der Meister sagt, meinen Eltern etwas zurückgeben sollte, war das dann nicht das Gegenteil von dem, was ich von meiner Mutter erwartete, nämlich weitere Unterstützung zu bekommen? Es war auch nicht gütig von mir, Hilfe zu verlangen, anstatt im Gegenteil zu versuchen, sie zu unterstützen. Nach und nach begann ich, mich mehr um meine Mutter zu kümmern, sie öfter anzurufen, um zu sehen, ob es ihr gut ging, ob sie etwas brauchte und um ihr bei der Hausarbeit oder beim Einkauf zu helfen. Mir wurde bewusst, dass ich mich in all den Jahren wie ein verwöhntes Kind verhalten hatte und nicht wie eine verantwortungsbewusste 45-jährige Frau. Ich war egozentrisch gewesen. Es ging immer nur um mich und meine Bedürfnisse. Andere waren mir völlig egal. Mit meiner neuen Einstellung wurde ich stärker, verantwortungsvoller und rücksichtsvoller. Seitdem hat sich auch die Beziehung zu meiner Schwester verändert. Nach der Testamentseröffnung distanzierte sich meine Schwester von mir. Ich dachte, der eigentliche Grund für ihr Verhalten sei, dass ich das Familienhaus geerbt hatte und nicht sie. Als ich dies erkannte, kam mir der Gedanke, dass ich die gleiche Großzügigkeit an den Tag legen sollte, die der Meister im John Falun beschreibt. Als jeder die Wohnung haben wollte, sagte der Praktizierende, dann nimm sie doch. Obwohl ich dachte, dass ich es auch so machen sollte, das Erbe meines Vaters nicht annehmen, sondern meiner Schwester überlassen, schien es mir anfangs unmöglich, mich so großzügig zu zeigen. Mit der Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich es doch tun könnte. Wenn meine Schwester mich um das Haus bitten würde, würde ich es ihr gerne geben. Jetzt kann ich mit ruhigem Herzen sagen, dann nimm es doch, ohne an meine materiellen Interessen zu denken. Ich verstehe immer besser, dass das Leben hier wie ein Hotel ist. Ein eigenes Haus zu besitzen, war ein langfristiges Ziel, ein tiefer Wunsch von mir und eine Anhaftung, die mich viele Male in meinem Leben unglücklich gemacht hatte. Doch jetzt kam mir der Gedanke, ein Haus zu besitzen, seltsam vor. Mein wirkliches Zuhause ist im Himmel. Nichts werde ich dahin mitnehmen können, außer Gung. Ich hatte auch eine starke Anhaftung an Geld. Früher hatte ich nie gespart, aber nach der Geburt meines Kindes änderte sich mein Denken. Ich sparte so sehr, dass ich nicht bereit war, Freunden und Verwandten mit Geld auszuhelfen, Geschenke zu machen oder etwas zu tun, was mit Geldausgeben zu tun hatte. Ich hatte einfach Angst, meine Ersparnisse auszugeben. Dieser Geiz war eindeutig eine Anhaftung. Ich rechtfertigte mein Verhalten vor mir selbst, indem ich mir sagte, ich bin eine alleinerziehende Mutter, die ein Kind großzieht, deshalb muss ich mich so verhalten. Aber mein Herz war dabei schwer. Ich war ständig damit beschäftigt, bloß kein Geld auszugeben. Dann wurde ich eines Tages von einem Hacker ausgeraubt und meine gesamten Ersparnisse wurden gestohlen. In dem Moment, als ich sah, dass mein Bankkonto leergeräumt worden war, spürte ich eine tiefe Erleichterung. Jetzt war ich nicht mehr an meine Ersparnisse gebunden und wurde nicht mehr von ihnen kontrolliert. Gleichzeitig dachte ich, dass es besser wäre, wenn ich das Geld noch besäße, ohne daran zu hängen. Es sollte ein Gleichgewicht zwischen Großzügigkeit und Bedachtsamkeit geben. Das ist der Schlüssel, um keine Anhaftung an Gier und Besitz zu entwickeln. Mit dieser neuen Einstellung bin ich jetzt zufrieden und dankbar für das, was ich habe, denn ich habe alles, was ich brauche. Wenn mir ein Missgeschick passiert, bin ich jetzt zuversichtlich, dass ich es überstehen werde, denn ich habe erkannt, dass meine Stärke in mir selbst liegt. Entscheidend ist meine mentale Einstellung und nicht, wie viel Geld ich besitze. Kurze Zeit vor der Beerdigung meines Vaters sah ich in meinen Träumen immer wieder meinen Ex-Freund. Zuerst schenkte ich meinen Träumen keine Aufmerksamkeit, doch der Traum wiederholte sich mehrmals. Nachdem ich meinen Freund eines Tages erneut im Traum gesehen hatte, wachte ich mit dem Gedanken auf, in den 10 Jahren meiner Kultivierung war kein Mensch so erschüttert von der Verfolgung von Falun Dafa gewesen wie dieser Freund. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Er sagte, dass er niemals mit der chinesischen Regierung Geschäfte machen würde. Und er war der Meinung, dass ich eine Beschwerde bei der UNO einreichen sollte, wobei er mir sogar helfen würde, sollte es nötig werden. Er sagte auch etwas, was ich sogar heute noch für die Erklärung der wahren Umstände verwende, und zwar, nun, Li Hongzhe lehrt die Menschen Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht, und dafür wird er verfolgt? Das ist doch fürchterlich. Ein weiterer Gedanke kam mir in den Sinn. Von allen Partnern, die ich in meinem Leben hatte, war er mir gegenüber freundlich und hegte keinen Groll, egal wie schlecht ich ihn auch behandelte. Dann dachte ich, dass ich mich mit ihm in Verbindung setzen sollte. Es war 8 Jahre her, dass wir Kontakt zueinander hatten, so beschloss ich, ihm eine Nachricht zu schicken, anstatt ihn anzurufen. Darin bot ich ihm an, dass er sich jederzeit bei mir melden könne. Innerhalb von 3 Minuten rief er mich zurück und sagte, er freue sich sehr, von mir zu hören. Auf die Frage, wie es ihm gehe, erzählte er mir, dass er und seine Frau gerade eine Familienkrise überwunden hätten und er beschlossen habe, sich mehr um seine Frau und seine Kinder zu kümmern. Da kam mir plötzlich ein Gedanke und ich sagte, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe dich all die Jahre, die wir zusammen waren, abschätzend behandelt. Zu Beginn unserer Beziehung hatte meine Mutter mir gesagt, er sei ein verwöhntes, reiches Kind. Diese Anschauung hatte sich damals in meinem Herzen festgesetzt. Meine Jugendfreundin erkannte, dass dieser Gedanke unsere Beziehung belastete. Sie wies mich darauf hin, dass die Reichen mit ihren teuren Autos, Yachten und Swimmingpools nur ihren Lebensstil pflegten und ich das nicht so wichtig nehmen sollte. Ich hingegen hatte diese Äußerlichkeiten für sehr wichtig gehalten und war der Meinung gewesen, dass der unterschiedliche Lebensstil uns trennen würde, da es einen Klassenunterschied zwischen uns gäbe. Diese Vorstellung vom Klassenunterschied war die Folge meiner linkspolitischen Erziehung gewesen. Ich glaubte fest daran, dass es ein Nachteil sei, reich zu sein und dass jeder reiche Mensch ein Volksfeind sei. Ich dachte, er müsse den Armen Geld geben und auf seinen Reichtum verzichten, denn schließlich gehöre das Geld nicht ihm, sondern dem Volk. Er habe seinen Reichtum erlangt, indem er die Menschen unterdrücke. Dieser Gedanke, Reiche unterdrücken arme Menschen, war in Gesprächen mit meinen kommunistischen Freunden entstanden. Als Rechtfertigung dafür benutzte ich sogar Jesus, der schließlich davon sprach, dass die Menschen ihre Güter an die Bedürftigen verschenken sollten. Ich hatte die höhere Bedeutung der erleuchteten Wesen noch nicht wirklich verstanden. Neben den christlichen Werten hatte ich auch die des Klassenkampfes von Karl Marx in mein Wertesystem aufgenommen. Ich bewertete meinen Freund nach dem Schwarz-Weiß-Muster: reiche Menschen sind schlecht, arme Menschen sind gut und werden von den Reichen schlecht behandelt. Der Meister sagt in »Warum gibt es die Menschheit?« Zitat: »Alles, was in unserem Leben geschieht, ob es nun gerechtfertigt erscheint oder nicht, ist in Wirklichkeit die karmische Konsequenz dessen, was wir in unseren vergangenen Leben getan haben, und zwar im Guten wie im Schlechten. Das ist also die grundlegende Ursache, warum manche Menschen reich und andere arm sind und warum manche Menschen ein hohes Amt innehaben und andere obdachlos sind.« Zitat Ende. Als ich später begann, Falun Dafa zu praktizieren, erkannte ich, dass der Grund dafür, dass mein Freund in eine reiche Familie hineingeboren wurde, die guten Taten in seinem vorherigen Leben gewesen waren. Die Anschauung, es sei willkürliches Glück oder seine Familie sei nur deshalb so reich, weil sie arme Leute misshandelt habe, war nicht richtig. In all den Jahren, in denen ich mich kultivierte, habe ich es wirklich bereut, meinen Freund mit diesen Klassenkampfanschauungen beurteilt zu haben. Ich habe verstanden, dass diese falsche kommunistische Propaganda unsere Beziehung geschädigt und mich von meinem Freund getrennt hat. Obwohl ich diesen Klassenkampfgedanken in all den Jahren meiner Kultivierung bereut habe, war mir nie der Gedanke gekommen, mich bei ihm dafür zu entschuldigen. Ich empfand es als ausreichend, mein schlechtes Verhalten aufrichtig zu bedauern und mir im Klaren darüber zu sein, wie irreführend und weit entfernt es von den Werten Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht war. Aber jetzt, da ich mich bei ihm entschuldigt hatte, spürte ich, wie mit dieser Entschuldigung ein Stück schwarze Materie meinen Körper verließ und mein Herz leichter wurde. Auf mein »Es tut mir leid, ich habe dich abschätzend behandelt«, antwortete mein Freund: »Ich habe dich nie falsch eingeschätzt. Du hast dich mit all diesen Vorstellungen, die du im Kopf hattest, selbst in die Falle gelockt.« Er wusste also, wie bestimmte Anschauungen einen von seinem wahren Selbst entfernen können und dass diese Anschauungen eine Falle und ein Gefängnis für das wahre Selbst sind. Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen möchte ich jetzt Brücken zu anderen Menschen bauen, anstatt mich auf das zu konzentrieren, was uns trennt, oder darauf, mich im Recht oder andere im Unrecht zu sehen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Ich versuche, meine Gedanken mit logischem Denken daraufhin zu überprüfen, ob sie gütig, spaltend oder egoistisch sind. Außerdem drücke ich meine Ideen so aus, dass der Empfänger sie verstehen kann. Ich versuche, Worte zu vermeiden, die meine Kollegen oder Freunde verletzen könnten. Wenn ich mich nicht wie eine Kultivierende verhalte oder Worte benutze, die spalten, von denen ich weiß, dass sie andere verletzen, entschuldige ich mich aufrichtig und korrigiere mein Verhalten sofort. Wenn es zu Reibereien mit Kollegen, Verwandten oder Freunden kommt, versuche ich aufrichtig, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Mir ist auch klar geworden, dass »Es tut mir leid« sehr kraftvolle Worte sind, die viele Ebenen umfassen. Es ist eine Haltung, die die Bereitschaft zeigt, innerlich und äußerlich Frieden zu schließen. Ich habe tief in meinem Inneren erkannt, dass ich keine Feinde habe und alle meine Begegnungen dazu da sind, mich von Anhaftungen zu befreien und zur Vollendung gelangen zu lassen.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.